Ein Begriff macht die Runde. Ein einziges Wort, das eine ganze gesellschaftliche Haltung ausdrücken soll. Es taucht gerade überall auf.
Stabil.
Zum Beispiel bei Katharina Dröge, der Fraktionschefin der Grünen, wenn sie in der Generaldebatte im Bundestag über die Menschen spricht, die die AfD nicht wählen.
Lassen Sie uns bei all dem die ganz große Mehrheit an Menschen in unserem Land, die Demokraten sind und so stabil diese Gesellschaft aufrechterhalten. Lassen Sie uns die nicht vergessen.
Oder auch bei Thorsten Frey, dem Fraktionsvorsitzenden der Union im ARD-Hauptstadtstudio nach dem Wahlerfolg der AfD in Sachsen-Anhalt.
Es ist, glaube ich, in dieser Situation ganz wichtig, dass wir insgesamt stabil sind und stabil bleiben.
Stabil bleiben. Das scheint für viele die Zauberformel zu sein, nach diesem Rekordergebnis für die AfD in Sachsen-Anhalt.
Aber was genau heißt das eigentlich für uns, für die Gesellschaft, für die Politik? Augen zu und durch, die Hacken in den Boden rammen und sich an seinen Positionen festketten?
Oder muss man den Kurs wechseln können, um stabil zu bleiben? Auf andere zugehen, Dinge neu denken?
Das sind einige unserer Fragen in dieser Folge von 7 Tage wach. Wir sind Hendrik Schröder
und Christoph Schrag. Wir sind Journalisten und Freunde und das stabil seit 30 Jahren. Und genauso lange diskutieren wir kontrovers aktuelle Themen miteinander, auch hier in diesem Podcast. Denn wir sind gern gut informiert.
Aber selten einer Meinung. Unter anderem bei der Frage, wer eigentlich stabiler ist. Der Kanzler in der Generaldebatte oder der kanadische Premier Mark Carney im Zollstreit mit Donald Trump.
Und was heißt stabil bleiben, wenn die Wirtschaft labil wird?
Kanada gegen die USA und Kanzler gegen AfD, das sind unsere Themen heute bei 7 Tage wach. Und wenn euch der Podcast gefällt, checkt mal kurz, ob ihr den schon abonniert habt und empfiehlt ihn euren stabilen Freundinnen und Freunde und gerne auch denen, die euch regelmäßig widersprechen, dann habt ihr gleich was zu diskutieren.
Aber vor allem hört ihn zum Beispiel bei ARD Sounds.
Stabile Idee. Man hatte den Eindruck, es hat Klick gemacht beim Bundeskanzler. Friedrich Merz hat am Montag nach der Wahl in Sachsen-Anhalt in der CDU-Pressekonferenz eingeräumt, dass die Reformen der Bundesregierung nicht nur besser begründet werden müssen.
Wir müssen sie besser erklären. Ja, das ist so ein Standardsatz, den wir häufig verwenden. Aber dieser Satz reicht nicht mehr. Ich will es wiederholen. Wir müssen versuchen, ich selbst auch, die Menschen auch in ihrer ganzen Emotionalität stärker zu erreichen.
Ja, emotional stärker erreichen. Also da habe ich ehrlich gesagt schon wieder ein bisschen Sorge gehabt, was das heißen soll. Also mehr Populismus dann auch oder was?
Na, er spricht ja auch davon, dass viele Menschen Angst um ihre Zukunft und ihre soziale Absicherung haben. Und das ernst zu nehmen, muss man ja nicht jetzt sofort als Populismus verstehen.
Aber ehrlich gesagt, also nach dieser Wahl in Sachsen-Anhalt, also knapp 44% für die AfD, für eine Partei, deren Landesverband dort vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft ist, weiß nicht, da ist es egal, ob Merz sagt, besser erklären oder emotional erreichen. Also für mich klingt das im Grunde weiter nach, wir haben eigentlich alles richtig gemacht, ihr habt es nur nicht richtig verstanden.
Aber auf der anderen Seite, was erwartest du? Also gleich hastig den Kurs der Koalition über den Haufen werfen? Also es war eben keine Bundestagswahl, sondern eine Landtagswahl. Und am 20. September sind die nächsten, MacPom und Berlin. Sollen CDU und SPD bis dahin noch schnell eine andere Politik erfinden?
Naja,
oder wie dachtest du?
Also wenigstens könnten sie zeigen, dass sie nicht nur an der Verpackung arbeiten.
Aber das kann doch nicht die Reaktion sein. Also der gesichert rechtsextremistische Landesverband der AfD gewinnt in Sachsen-Anhalt und am nächsten Tag sagt Berlin, ja, also wir machen jetzt alles, was ihr wollt. Und was genau war das nochmal?
Ich weiß nicht, mir geht es darum, dass die Menschen merken, die Herausforderungen der Zukunft, die bleiben nicht nur als weitere Last auf ihren Schultern hängen, mehr zahlen, mehr leisten, mehr und das aber schön erklärt, sondern dass inhaltlich in der Politik was passiert, nicht nur PR.
Ja, dann gucken wir mal auf den Inhalt. Merz hat am Mittwoch bei der Generaldebatte im Bundestag klargemacht, warum er am Reformkurs festhält. Und ich finde das nachvollziehbar. Also das sind lang ausgehandelte Kompromisse. Ulrich Siegmund von der AfD hat dagegen kurz vor der Wahl im ZDF nochmal bekräftigt, er will nur regieren, wenn seine Partei das alleine kann, weil er mit keiner anderen sein Programm umsetzen könnte.
Ja, es will ja auch niemand mit ihm, aber das ist ja wieder eine andere Debatte.
Ja, fast niemand, ne?
Ja, gut.
Jedenfalls, also das Ziel der aktuellen Bundesregierung mit ihrem Reformkurs, Es bleibt doch, die Wirtschaft soll dauerhaft wieder wachsen. Da kann man dann über die Mittel und Wege streiten. Aber die Hoffnung dahinter ist klar. Wenn die Leute merken, es geht wieder voran, dann gewinnen sie Vertrauen in die regierenden Parteien zurück. Und dann wird auch, so die Prognose, die AfD weniger Zulauf haben.
Also du sagst ja selber, in der Theorie jedenfalls. Aber das begründet ja nicht, warum die Reformen genau so ausfallen und nicht ganz anders. Also wenn du dir die Rente anguckst zum Beispiel, also sollen jetzt die Leute länger arbeiten oder sollen mehr Menschen einzahlen? Brauchen wir mehr Zuwanderung? Also da geht es doch dann am Ende darum, wer was tragen muss. Und das ist das Interessante. Also wenn die Bundesregierung über ihre Reformpläne spricht, dann klingt das, egal wie gut das erklärt ist, für mich selten nach Lösung, sondern immer nur nach Belastung und Problemen.
Aber diese Probleme verschwinden ja auch nicht durch den AfD-Wahlsieg in Sachsen-Anhalt. Also wenn die Regierung etwas für nötig hält, dann muss sie doch dafür werben können, auch gegen Widerstand.
Ja, klar. Also eine Regierung darf jetzt auch nicht gleich zusammenbrechen bei Gegenwind, sondern muss halt auch irgendwo stabil bleiben. Aber
genau.
Ich meine, aus so einem wir lassen uns nicht einschüchtern, kannst du ja auch nicht machen, wir lassen uns gar nichts mehr sagen. Also Finanzminister Lars Klingbeil von der SPD zum Beispiel, der hat am Dienstag in den Tagesthemen auch davon gesprochen, klar, Politik besser zu erklären, Menschen mitzunehmen, ähnlich wie Merz. Aber er stellt eben auch den ganzen Inhalt der Reform zur Debatte. Hier, hör mal.
Wir müssen schon auch ernst nehmen, was die Wählerinnen und Wähler uns in Sachsen-Anhalt da gesagt haben, dass sie sagen, wir kommen manchmal mit dem Tempo nicht mit, manchmal mit eurer Sprache, aber eben auch manchmal mit der Substanz dieser Reform. Und da erwarte ich dann auch, dass wir uns kritisch in Berlin hinterfragen. Und das heißt nicht, dass wir einen Reformprozess abbrechen, aber das heißt, dass wir uns fragen, wo wir ihn besser machen müssen.
Aber da sieht Klingbeil nach dem schlechten Abschneiden der CDU doch auch jetzt die Chance, mehr SPD-Positionen in die Reform reinzuverhandeln. Aber die Leute haben auch nicht die SPD sonderlich groß gewählt in Sachsen-Anhalt. Und übrigens hat auch Merz ausdrücklich Rentendetails zur Diskussion gestellt. Also die beiden liegen da gar nicht weit auseinander.
Ich muss sagen, dafür wird aber ganz schön viel gestritten, dass sie doch nicht so weit auseinander liegen.
Ja, mich stört aber ehrlich gesagt was ganz anderes. Auf dem Stimmzettel in Sachsen-Anhalt, da stand doch nicht Rentenreform bitte nachbessern, Kreuz hier. Da stand AfD. Und jetzt kann das Wahlergebnis oder diese Wahlentscheidung des Einzelnen ja durchaus bedeuten, Ärger über die Reform, okay. Aber es kann auch ganz plump bedeuten, Zustimmung zur Hetze gegen Zugewanderte. Dann hast du ein Problem, was du mit einer anderen Rentenreform nicht lösen wirst. So. Also weißt du, was ich meine? Guck dir die Migration an. Es kommen deutlich weniger neue Asylsuchende nach Sachsen-Anhalt.
Ja, das stimmt. Also knapp 2.900 Neuzugänge bei Asylsuchenden, habe ich nachgeschaut, beim Landesinnenministerium waren es letztes Jahr. Das ist die niedrigste Zahl seit 5 Jahren. Und jetzt im ersten Halbjahr waren es wieder ein Drittel weniger in Sachsen-Anhalt als im ersten Halbjahr 25. Also es sinkt, die Zahl.
Und, ja, aber trotzdem lag das Thema Geflüchtete und Zuwanderung Ende Juli in einer Umfrage für den MDR vorn. Da wurde gefragt nach den wichtigsten politischen Problemen im Land und 15% haben dann diesen Bereich genannt. Das war mehr als bei jedem anderen. Ist jetzt kein Beleg dafür, warum jemand am Ende die AfD wählt, aber es zeigt, finde ich, wie sehr das Thema so im Kopf bleibt. Und dabei hast du einen Innenminister Alexander Dobrindt von der CSU, der seit seinem Amtsantritt auf mehr Abschiebungen setzt. Du hast einen Merz, der Probleme im Stadtbild beheben wollte. So klar, mit weniger Neuankömmlingen sind bestehende Probleme nicht weg, aber die Regierung kümmert sich eh schon dauernd um Migration und macht das zum Thema. Und trotzdem legt die AfD so zu. Also was willst du denn da jetzt inhaltlich noch schrauben?
Aber ich weiß nicht, da hat sich nach der Wahl auch echt was getan, finde ich, also bei Merz. Als wäre der jetzt irgendwie wach geworden. Weißt du, wie deutlich der die AfD jetzt angegriffen hat in der Generaldebatte.
Ja, also, beim Thema Russlandnähe zum Beispiel. Mhm. Aber das ist ja auch jetzt neu.
Also vor allem auch beim AfD-Kampfbegriff Remigration. Da hat er jetzt nicht mehr nur gesagt, mit euch regieren wir nicht, sondern sehr deutlich gemacht, warum. Vielleicht hat die CDU da jetzt auch was verstanden. Also hör dir diese Stelle aus derselben Rede von der Generaldebatte am Mittwoch an.
Und wenn das wahr würde, was Sie hier propagieren, nämlich Remigration, was ja nichts anderes ist als eine ethnische Säuberung nach Handwerk, nach Hautfarbe und Herkunft. Nichts anderes. Meine Damen und Herren, das Wort Remigration ist nichts anderes als ein Synonym für ethnische Säuberung nach Herkunft und Hautfarbe.
Ja, naja, habe ich dann auch nachher gelesen, den Wortlaut. Und die Empörung darüber in der AfD-Fraktion, war ja Tagesthema.
Und jetzt hat die AfD-Bundestagsfraktion sogar wegen genau dieser Äußerung Strafanzeige gestellt gegen den Bundeskanzler. Also was für ein Theater, von wegen, man wird ja wohl nochmal sagen dürfen. Also
ja, aber es ist doch auch alles, berechenbar, oder? Also ganz neu ist diese Kritik von Merz an der AfD jetzt auch wieder nicht. Der hat immer mal wieder gesagt, uns trennen grundsätzliche Überzeugungen. Bei der CDU-Klausur letzten Herbst zum Beispiel, also Bekenntnis zur Europäischen Union oder Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Herkunft. So. Aber viel grundsätzlicher finde ich bei dem Ganzen, was will Merz jetzt noch sagen über die AfD, was SPD, Grüne und Linke nicht längst gesagt haben? Also wenn jetzt auch die CDU vor allem vor der AfD warnt, dann bestimmt ja am Ende doch wieder die AfD weiter die Agenda. Also so, ja. Und die AfD empört sich und kriegt Raum und alle reagieren.
Aber ich finde, es macht am Ende schon einen Unterschied, wer da widerspricht. Also wenn die Grünen die AfD kritisieren, dann kann jemand sagen, klar, alles Linke im Grunde.
Ja, genau. So, die Grünen. Weiß ich nicht, ob das jetzt noch eine linke Partei ist, aber das ist eine andere.
Okay,
Debatte.
Aber bei der CDU ist es, finde ich, was anderes. Also weil die Brandmauer haben sie ja gezogen, aber das kann ja nicht heißen, dahinter ist alles abgesperrt. Also nach rechts ist alles abgesperrt, also können wir weiter auf alles einprügeln, was weiter links steht. Im Gegenteil, gerade die Konservativen, finde ich, müssen klar machen in so einem Moment, warum diese Brandmauer überhaupt da ist. Warum konservativ was anderes ist als AfD. Und da habe ich mich lange gefragt, wo bleibt denn eigentlich die aggressive Auseinandersetzung mit den Positionen der AfD und das klare Bekenntnis zur offenen Gesellschaft, also für gleiche Rechte für alle, für unterschiedliche Lebensentwürfe, für Zugehörigkeit, unabhängig von der Herkunft. Also das kann man doch nicht alles den Linken überlassen, das muss man doch mal aussprechen.
Das gilt aber auch in die andere Richtung, weil es kann ja auch nicht sein, dass jeder Streit mit den Grünen schon der AfD hilft. Also die CDU muss doch auch schärfere Regeln bei der Migration vertreten dürfen, als sie die SPD, Grüne oder Linke vertritt, ohne jetzt gleich als AfD-Kopie abgestempelt zu werden. Weißt du, also wie auch immer man das findet, aber das muss sie doch, das ist doch legitim. Und wenn du von ihr verlangst, jede Position aufzugeben, bei der auch die AfD Beifall klatscht, dann lässt du ja wieder die AfD entscheiden, was die großen Themen sind. So funktioniert doch keine lebendige Demokratie.
Mir fehlt irgendwie schon dieses klare Bekenntnis. Also vom Kanzler will ich in so einer Situation hören, ihr, die ihr eingewandert seid und hier lebt, ihr gehört zu uns, Punkt.
Aber das hat Merz gemacht, finde ich, in der Rede, in der Generaldebatte. Hat er doch gesagt, im Handwerk, in der Pflege, in Krankenhäusern, überall arbeiten Menschen, auf die wir angewiesen sind. Und dass die AfD diese Leute, auf die wir angewiesen sind, aus dem Land rausdrängen wolle und dass die CDU da aber klar unterscheiden würde.
Zwischen denen, die in Deutschland arbeiten, die zu unserem Wohlstand beitragen, die in Deutschland willkommen sind und denjenigen, die in Deutschland keinen dauerhaften Aufenthalt haben und die unser Land wieder verlassen müssen. Die Unterscheidung nehmen wir im Gegensatz zu Ihnen sorgfältigst vor, meine Damen und Herren.
Ja, klar. Aber mir geht's da schon wieder zu sehr um den Nutzwert, weißt du, um die Arbeitskraft, nicht um die Menschen an sich. Also ich frage mich, wieso ist das so schwer, sich hinzustellen und zu sagen, unabhängig vom wirtschaftlichen Nutzen gehören die Menschen mit Migrationshintergrund einfach alle dazu. Also gerade für einen Kanzler aus einer Partei, die sich auf christliche Werte beruft, finde ich, ist das selbstverständlich. Menschenwürde muss man sich nicht verdienen. Und da ist die entscheidende Grenze, finde ich, zur AfD.
Ja, aber er sagt ja auch nicht, dass du jetzt diese Rechte verlierst, wenn du arbeitslos wirst. So, er hält der AfD einfach einen konkreten Widerspruch vor. Wer gegen Migration schimpft, aber erwartet, dass irgendjemand seine Mutter pflegt, der nicht er selbst ist, der muss mal erklären, wie das zusammenpasst. Und ich finde, das darf man als Kanzler so machen.
Ich stelle mir da immer jemanden vor, der seit seiner Kindheit hier lebt und ständig hört, wie viele Menschen wieder gehen sollen. Und für den, finde ich, macht es am Ende schon einen Unterschied, ob der Kanzler nur erklärt, warum wir Pflegekräfte brauchen oder ob er klar sagt, dieses Land, das ist auch dein Land.
Aber dann willst du doch, dass er die Politik, die sie machen wollen, besser erklärt.
Ja, ich weiß nicht, ich will auch erstmal wissen, wer in dieser Erklärung eigentlich genau vorkommt. Bevor es weitergeht, hier bei 7 Tage wach, für euch noch ein Podcast-Tipp.
ARD Sounds.
Ja, das kommt hinten raus. Erst kommt, was es da gibt.
Ja, bitte.
Wahlkreis Ost heißt der Podcast. Malte Pieper und das MDR-Team schauen drauf, wie es nach dem AfD-Wahlsieg in Sachsen-Anhalt weitergeht.
Also sprich, wer kriegt jetzt überhaupt eine Regierung hin und wer klettert möglicherweise zuerst über die Brandmauer?
So ungefähr. Es geht um die Politik in Sachsen-Anhalt und die Folgen für den Rest des Landes. Wahlkreis Ost. Und das Ganze wo?
ARD Sounds.
Sounds, absolut. Aber ich finde, wir können uns doch eigentlich auch umbenennen, oder? Schrag und Sounds.
Und ich heiße dann Schrag und du Sounds oder ich der Sounds?
Das können wir noch ausknobeln.
Na dann. Link in den Shownotes.
Apropos stabil. Kanada, ne? Hm. So musst du es machen. Aufrecht, Haltung, geil.
Ja. Das findest du super, ne? Wie die sich mit Trump anlegen jetzt.
Ist ja vor einer Weile eskaliert zwischen Kanada und USA bei den Verhandlungen über Zölle und Handel.
Und Kanada hat die Gespräche abgebrochen. Also ich weiß nicht, ob das so eine gute Strategie ist bei seinem wichtigsten Handelspartner.
Naja, ist ja kein Selbstzweck. Also Trump erhebt seit August 50% Zoll auf weitere Waren aus Kanada, Alkohol, Milchprodukte, sogar Hockeyschläger. Kanada hält seit Dienstag dagegen mit 15-50% auf US-Waren. Stahl, Milchprodukte sind da dabei, so steht das bei AFP. Und jetzt sieht man, wie viel Gegendruck sie aufbauen können. Und ich finde, das haben die Kanadier genau richtig gemacht, dass sie in dieser Verhandlungsrunde einen Schlussstrich einfach gezogen haben.
Mhm. Also Mark Carney vor allen Dingen, der Premierminister, ne?
Der hat das gemacht. Genau, allen voran. Und aber auch dieser Doug Ford, der vor die Kameras getreten ist, den Regierungschef von Ontario, den fand ich auch wirklich beeindruckend. Das ist so eine Provinz an der Grenze zu Michigan. Und der hat vor Kameras gesagt, Trump kann mich mal.
I have a lot of real estate on my ass, so he has a lot of room to kiss my ass.
Also auf meinem Hintern ist viel Platz, da hat er viel Platz, meinen Hintern zu küssen. Ein Konservativer übrigens, also gar nicht Mark Carneys Partei.
Ja. Es klingt ein bisschen so wie Kanadas Antwort auf Trump, also in Sprüchen.
So, und dieser Doug Ford, der vergleicht Trump bei einer weiteren Stellungnahme vor Kameras mit einem Schulhofschläger, der dich jeden Tag weiter ausnimmt. Kam auf BBC dieser Ausschnitt.
President Trump, he can't be trusted. Simple as that.
Präsident Trump kann man nicht trauen. So einfach ist das. Er ändert den Deal, verschiebt ständig die Bedingungen. Trump ist jemand, der dir am ersten Tag das Geld fürs Mittagessen klaut, am zweiten die Mütze vom Kopf und am dritten die Turnschuhe. Ihm ist absolut nicht zu trauen. Wir müssen zusammenhalten.
Was für eine Ansage, oder? Also, und ich finde, da hat er recht. Heute gibst du nach, morgen will er mehr. Und das haben wir ja auch gesehen auf der großen Bühne. Und von dieser Haltung, finde ich, von dieser Stabilität, können wir uns in der EU echt was abgucken.
Also wir können das zumindest mal diskutieren, was wir uns da abgucken können.
Weil hier in der EU, ganz im Ernst, da fahren wir ja ein Kuschelkurs mit Trump, weil wir hoffen, dass die Amerikaner uns weiter beschützen, dass sie unsere Waren kaufen, die westlichen Grundwerte verteidigen. Aber wir wissen es ja alle schon längst, Trump ist einfach nicht verlässlich. Und Carney sagt wenigstens, der kanadische Premier, kein Deal um jeden Preis.
Naja, ich habe das schon verstanden, dass Carney dein neuer Superheld ist so ein bisschen. Aber nicht nur deiner, also den finden ja viele gerade ganz stark. Aber nur weil sich das gerade vielleicht mal ganz gut anfühlt, dagegen zu halten, ist das ja noch lange keine Strategie oder auch keine gute Strategie. Weil die EU hat ja mit ihren Verhandlungen, die sie geführt hat, also smart nachgegeben, auch was erreicht. Also was du Kuschelkurs nennst. So, die US-Zölle auf europäische Autos sind da durch diesen von der Leyen, die damals letztes Jahr, sind die Zölle auf Autos fast um die Hälfte gesunken, von knapp 30-15%, so, was du nochmal nachlesen kannst, unter anderem bei Veröffentlichungen von der EU. So. Ja. Also es stimmt nicht, dass es nichts bringt, auf Trump zuzugehen.
Ich weiß nicht, es war eine andere Lage, finde ich, mit Kanada. Also so wie Premier Carney das dargestellt hat, wollten die USA sogar noch vorschreiben, mit wem Kanada sonst noch Handelsabkommen schließen darf. Weißt du, Stichwort, am nächsten Tag nimmt er noch mehr. Also da geht es ja auch um Selbstbestimmung. Und ich glaube, diese grundsätzliche Einschätzung, zu der die gelangt sind, die bleibt richtig. Trump versteht nur, wenn du ihm klare Kante zeigst und Druck machst. Habe ich auch ein Gegenbeispiel.
Ja, selbstverständlich hast du auch ein Gegenbeispiel.
In Ontario, also Kanada, da ist US-Alkohol raus aus den staatlichen Läden. Der US-Spirituosenverband, der also quasi darunter leidet, der hat dazu eine Mitteilung veröffentlicht. Von März bis Dezember letzten Jahres sind die Exporte nach Kanada um über 70% eingebrochen, also verglichen jetzt mit denselben Monaten im Vorjahr. Und der Verband fordert jetzt von beiden Seiten eine Verhandlungslösung. Heißt, wenn US-Firmen das Geschäft wegbricht, dann kann das Trump politisch wehtun.
Ja, und andersrum aber auch. Es ist doch die alte Leier mit Zollkriegen. Immer eins noch oben drauf setzen. Trump hat jetzt ja sogar Importverbote beschlossen, unter anderem für kanadischen Alkohol. Also es gab dazu eine Meldung von Reuters diese Woche. Ende September soll das greifen. Ja. Das ist doch wieder diese Spirale. Aber
ich weiß nicht, in diesem Moment finde ich, genau deshalb brauchst du Gegendruck. Also so sieht es auch Volker Debkart, der ist Amerika-Wissenschaftler von der Uni Regensburg. Und im Deutschlandfunk hat er erklärt, warum das bei Trump funktionieren kann.
Wir haben ja gelernt, auch schon bei der chinesischen Reaktion, ganz am Anfang dieser Handelskriege, dass Donald Trump offenbar nur eine klare Sprache, auch klare Sprache der Stärke versteht. Und dass er dann auch bereit ist, durchaus nachzugeben, einzuknicken. Und damit spielt der Mark Carney. Und er kann sich dabei aber einer breiten Unterstützung der Bevölkerung sicher sein, die eben auch immer in Abgrenzung von den USA sich als Kanadier definiert hat.
Das ist der Knackpunkt.
Ja, kann funktionieren, kann aber auch nach hinten losgehen. Also erinnere dich an Zelensky, die Demütigung im Oval Office im Februar letztes Jahr. Also der hat den Streit sehr bedauert und sich dann wieder um Trump bemüht. Also klar, es war wirklich sehr, sehr schwer auszuhalten beim Zugucken, aber seine Delegation hat dann 11 Tage später nur in Saudi-Arabien wieder mit den Amerikanern verhandelt, hat brav einer Waffenruhe zugestimmt, falls Russland mitzieht, 30 Tage und der Erfolg der Geschichte. Danach wurden die ausgesetzten Waffenhilfen und auch die Geheimdienstinformationen wieder freigegeben. Also wenn du mich fragst, so muss man es doch machen.
Ja, toll. Also da hat Zelensky dann wieder bekommen, was Trump ihm vorher weggenommen hat. Also es ist ja auch ein Spitzendeal. Und das auch noch ohne sicher zu sein, dass der das nicht einfach wieder einfriert.
Na und? Also das ist ja Zelenskys Job. Und also nicht nur seiner, sondern der eines Staatsführers dann zu gucken, was seinem Land hilft. Auch wenn er dafür seine eigene Demütigung in Zelenskys Fall runtergeschluckt hat. Es war politisch offenbar klug. Und Carney dagegen riskiert eine Wirtschaftskrise. Und ganz ehrlich, so als Rechtfertigung finde ich das ein bisschen wenig. So ein gutes Gefühl ist, dem Trump mal richtig zu zeigen.
Canada lives because of the United States. Remember that, Mark, the next time you make your statements.
Donald Trump ist das beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Das war schon im Januar. Wie er da Mark Carney mit dem Vornamen direkt so angeht, weißt du, Kanada existiert nur dank der USA. Also das, ich meine, das war damals schon total drüber. Inzwischen hat Trump sogar verfügt, dass der Ontario-See auf der US-Seite Lake America heißt. Also als würde ihm der Nachbar irgendwie gehören. Also da würdest du doch auch sagen, es reicht.
Ja, also wie gesagt, das Gefühl ist ja total nachvollziehbar. Aber wirtschaftlich ist das wirklich Drahtseilakt. Also ich habe eine FAZ-Reportage gelesen dazu, da wird das sehr, sehr anschaulich erzählt, was dieser Abbruch der Verhandlungen am Ende bedeutet. Da kommt zum Beispiel ein Unternehmer vor aus einer Grenzstadt in Ontario, der verschifft Stahl. Und dem ist jetzt ein großer Teil von seinem Geschäft weggebrochen. Da mussten Leute gehen, also musste Leute kündigen und so. Und dann beschreibt der Artikel, wie er einen Mitarbeiter sieht mit einem neuen Auto, gerade gekauft auf Kredit und denkt, hoffentlich kann ich dem weiter Arbeit geben, damit der das abbezahlen kann. Also ne, das mal so vom Großen aufs Kleine runtergebrochen, es geht um die Existenz der Leute da.
Ja, aber ich meine, wer hat denn die Zölle eingeführt, unter denen die leiden? Das war Trump, also das kann man ja nicht Mark Carney vorwerfen.
Nein, natürlich kannst du das nicht Carney vorwerfen, aber den Schaden hatten die oder einen gewissen Schaden hatten die ja schon vor dem Verhandlungsabbruch, klar. Aber die Frage ist doch, wie verhindert Carney jetzt noch mehr davon? Und er lässt sich auf einen Zollstreit ein, der auch für die Kanadier das Leben teurer machen wird. Das ist, glaube ich, Fakt. Also wenn du schon mal Käse anguckst, so, das ist ja immer so ein beliebter Indikator, auf bestimmte Sorten aus den USA hast du jetzt seit Dienstag 25% Zölle. Und dazu der Handel für die heimische Industrie. Laut Reuters ging da im Juli noch rund 2/3 der kanadischen Warenexporte in die USA. Wie willst du das denn mal eben ersetzen?
Ja, aber also wie vorhin schon angesprochen, von Volker Debkart, die Menschen tragen das mit. Also es gibt irgendwie so eine Identität. So, nach dem Abbruch gab es eine Umfrage, die war übrigens auch bei Reuters zu sehen. Rund 3/4 der Kanadierinnen und Kanadier fanden das richtig, diese Verhandlungen abzubrechen. Also Carney führt da jetzt nicht irgendwie so einen Privatstreit gegen Trump und vor allen Dingen auch nicht gegen den Willen seiner Bevölkerung.
Klar, die Umfrage habe ich auch gesehen. Da steht aber auch noch, fast 4 von 10 Menschen im Erwerbsleben machen sich Sorgen um ihren Job. Also du kannst ja richtig finden, sich nicht alles gefallen zu lassen und trotzdem fürchten, dass dich dieser Streit deine Existenz kostet. Das geht ja auch beides. Und ja, wenn du dann persönlich betroffen bist, dein Arbeitgeber dicht macht, dann änderst du vielleicht je nachdem deine Meinung.
Klar, aber ich meine, die Regierung versucht ja auch gleichzeitig die Folgen abzufedern. Es ist ja nicht nur ein Gegenhalten. Die hat Milliardenhilfen angekündigt, unter anderem Einkommenshilfen und Weiterbildung für Beschäftigte, Kredite für Firmen. Und Carney sucht ja auch gleichzeitig internationale Partner, die kanadische Produkte kaufen, ohne dauernd mit Zöllen oder gleich mit Annexion zu drohen, dass es der nächste Bundesstaat werden soll, Kanada. Also nächsten Montag und Dienstag lädt er zum Beispiel Investoren nach Toronto ein. Also da wird handfest gesucht jetzt nach Alternativen zu den USA. Es ist mehr als eine Ankündigung, sich irgendwann mal nach irgendwas umzuschauen.
Ich glaube, das funktioniert so nicht, wie Carney sich das vorstellt. Also wenn, so wie ich drüber nachgedacht habe, weil ohne Ruhe im Verhältnis zu den USA, wie sollst du da neue Investoren bekommen? Das wird ja immer irgendwie latent da so drüber schweben. Ich habe die kanadische Journalistin Jamie Poisson dazu gehört, die arbeitet eigentlich bei CBC, hat aber im BBC-Podcast The Global Story die Gemengelage so beschrieben.
You know, the irony of this whole thing is like, he is trying to go out into the world.
Die Ironie ist, er versucht, überall auf der Welt Menschen dafür zu gewinnen, in Kanada zu investieren, um von den Vereinigten Staaten unabhängiger zu werden. Aber das geht nicht, solange er das Chaos im Verhältnis zu den USA nicht beruhigt. Was steht hier auf dem Spiel? Arbeitsplätze, das Leben der Menschen, der wirtschaftliche Wohlstand des Landes. Das Risiko ist groß.
It's kind of the economic well-being of the country. There's a lot of risk.
Weißt du, wenn ich in Kanada eine Fabrik hinbauen will, dann sollte ich doch vorher wissen, wohin ich die Waren dann hinterher auch verkaufe.
I warned that America is trying to break us so they can own us. And I promise that that will never ever happen. We are keeping that promise.
Stabil. Mark Carney ist das, der kanadische Premier, Ende August bei seiner Erklärung zum Verhandlungsabbruch. Weißt du, diese Entschlossenheit, die wünsche ich mir manchmal auch hier. So jetzt zum Beispiel mit Blick auf den AfD-Sieg in Sachsen-Anhalt, dass man Werte verteidigt, statt vor autoritären Reflexen zu kuschen.
Aber das ist ein anderes Thema, finde ich. Außerdem haben wir darüber schon gesprochen. Also für mich bleibt es dabei, die Haltung kannst du dir leisten, wenn du sie durchhalten kannst. Und wir können jetzt mal live zugucken, also mit Blick nach Kanada, ob du da recht hast, je nachdem, wer zuerst blinzelt. Was war sonst noch?
Naja, nachrichtlich gesehen schon auch noch eine ganze Menge, aber bei mir persönlich hat, muss ich sagen, ein Ereignis alles andere komplett überschattet. Mhm. Mein 30-jähriges Abi-Treffen.
Okay.
Und irgendwie fand ich, das hat auch was mit der aktuellen Stimmung so rund um die Landtagswahl im Land irgendwie zu tun.
Ja, also ich fand ehrlich gesagt die Sprachnachricht, die du mir zu deinem Abi-Treffen geschickt hast, sehr bewegend. Und man hat echt gemerkt, dass das für dich was ganz, ganz, ganz Besonderes war, dieses Treffen. Also ich habe es ähnlich erlebt, als wir mal Abi-Treffen hatten. Also, so. Aber es war echt eine wirklich schöne Stimmung. So.
Also ich war komplett überwältigt von diesem Treffen. Also Niedersachsen, wo ich aufgewachsen bin, da ist aus der Schulzeit immer noch so eine Clique übrig, die lose immer mal Kontakt hat. Und in dieser Clique aus so 5 Leuten bin ich hingefahren aus Berlin. Wir haben uns erstmal vorher getroffen, weil manche von uns so ein bisschen Bammel hatten, dass wir gar keinen mehr erkennen würden und dass das mega peinlich wird oder was weiß ich, dass dann da am Ende doch nur die Komischen aus dem Jahrgang sind erstmal und dann wird das so.
Aber am Ende, ne, sehen ja alle dann immer noch irgendwie fast so aus wie früher, oder? Einfach nur ein bisschen, keine Ahnung, ein bisschen kahlköpfiger oder ein bisschen breiter, halt älter, faltiger, wie wir alle.
Ja.
Aber man erkennt ja noch so die jungen Gesichter in den Älteren.
Wir waren uns echt unsicher. Ich meine, also wir sind nochmal die Fotos und Namen durchgegangen, weißt du, im WhatsApp-Chat zur Sicherheit so. Und dann sind wir dahin zur Schule, wo noch Besichtigung sein sollte. Wir kommen da an, wir sehen schon so von Weitem so ein Grüppchen da stehen auf dem Hof. Die bemerken uns irgendwann und dann kommt dieser Moment, der sich so eingeprägt hat bei mir. Dann drehen die sich um zu uns und dann formt sich aus jedem der einzelnen Gesichter in ein paar Sekunden quasi mit jedem Schritt auf die zu, das Gesicht von früher so rein. Es morpht sich da so rein.
Ja.
Wahnsinn. Und das ist ja alles auf einmal gewesen. Da standen irgendwie 10 bis 15 Leute oder sowas und ich erkenne die alle wieder in ihren neuen Formaten quasi und es schiebt sich auf einmal von innen. Ich kann da gar nichts gegen machen. Ein riesen Lächeln auf die Lippen. Eine Welle von Glücksgefühl spült durch den Körper und alle fallen sich um den Hals. War wirklich Wahnsinn.
Ja. Und alle auch wie früher noch, ne? So vom Gestik her und Habitus und so. Also das fand ich so abgefahren, als wir Abi-Treffen hatten und ich nach vielen Jahren die irgendwie wiedergesehen habe, so, dass man die Leute auch an Kleinigkeiten erkennt, am Sound, am Räuspern, an der Stimmlage oder wie die sich geben oder was zu trinken bestellen oder so. Selbst wenn man das Gesicht vielleicht nicht gleich wiederfindet, ist einem dieser Typus dann so vertraut.
Also was man alles an Mustern mitbringt, also die einen zu dem machen, der man ist. Also ich denke ja immer, ich habe mich massiv verändert seit damals und kann ja auch zum Beispiel Fotos von mir oder noch schlimmer Aufnahmen nur ganz, ganz schwer aushalten. Aber wenn ich mir angucke, wie sehr ich den Habitus der anderen wiedererkenne, weißt du, das ganze Gebaren und wie die so sind und klingen, dann habe ich gedacht, ey, wahrscheinlich bin ich doch einfach noch viel mehr der Alte, als ich wer Neues bin.
Ja, wobei ich dir sagen muss, mit der Frisur und den Haaren, da ist schon was passiert in den letzten 30 Jahren. Also die Illusion muss ich dir nehmen. Ich glaube aber auch sonst, dass schon was passiert mit einem. Mhm. Und bei den anderen sicher auch. Das ist, glaube ich, eher so ein Kern, so ein Wesenskern, der vielleicht bleibt, so ein Gemisch aus Stimme, Körper, wie man guckt, wie man sich bewegt. Ja. Aber das heißt nicht, dass man dieselbe Person ist.
Also wahrscheinlich ist das so, aber jedenfalls, ich fand das einfach krass, weil ich damit nicht gerechnet habe. Es war ein Wahnsinnsabend. Wir waren am Ende so 30 Leute, halber Jahrgang, alle hatten Bock. Jeder war ganz offen. Es gab keine komischen Gespräche, oder dass man das Gefühl hat, man kann irgendwo nicht so ein Thema berühren. Und jeder glücklich, die anderen zu sehen. Sofort auch so eine Vertrautheit da, so ein Interesse da. Was hast du gemacht? Was ist bei dir los? Ging auch wenig um Arbeit, erstaunlicherweise, sondern gleich so um, wie geht's? Was hast du erlebt? So, also wirklich intensiv. So als wären wir wirklich alle zusammen, obwohl wir uns 30 Jahre ja nicht gesehen haben, als wären wir richtig dicke Freunde, die sich endlich wiedersehen. So, das, und
also das ist für mich dann als jemand, der viel über so Freundschaft und Verbindung nachdenkt, wie du weißt, die Frage, also seid ihr denn dicke Freunde, die sich wiedersehen? Weil es hat ja dann doch irgendwie einen Grund, dass man mit den meisten gar nichts mehr zu tun hatte. Also Schlag Abiturzeugnis und man hat die nie wiedergesehen. Ja. Und dass man sich dann da weiß ich nicht, auch nicht gedacht hat, Mensch, was macht denn eigentlich Matze oder Julia oder der und der oder wer auch immer, weißt du, das ist ja so.
Genau, und das hat sich jetzt im Nachdenken darüber hinterher eingeschlichen. Weißt du, weil mit den allermeisten aus dem Jahrgang hatte ich ja gar nichts mehr zu tun nach der Schule und auch gar kein Bedürfnis.
Ja, eben, das sage ich
so.
Ja.
Und auf der Seite der anderen wahrscheinlich das Gleiche. Also hätte jetzt niemand diese Feier organisiert, dann wäre das die nächsten 100 Jahre jetzt wahrscheinlich auch nicht anders gewesen. Also habe ich gedacht, so, was ist hier los? So, wieso überkommt mich diese Welle von Glückseligkeit? Wieso ist das der beste Abend seit ewig? Wieso fällt man sich da um den Hals? Erzählen uns alles und sagen, was machen wir nächstes Wochenende zusammen? Das war das Gefühl beim Auseinandergehen. Wo fahren wir als nächstes zusammen hin? Wenn wir uns aber doch wirklich die letzten Jahrzehnte 0, gar nicht nacheinander erkundigt haben.
Also entweder man muss es auch nicht so gegeneinander fahren lassen und man kann sagen, es ist ein Rest Freundschaft, der geblieben ist, der nur keinen Platz hatte in den letzten Jahrzehnten. Oder aber es ist vielleicht auch einfach Nostalgie. Also du hattest doch mal diesen Spruch angeschleppt von so einem Rapper, worüber wir schon mal lange diskutiert hatten. Je älter ich werde, desto früher war alles besser.
Ja, genau. Manfred Groove war das. An dem musste ich klar auch denken. So. Und weißt du, wie ich diesen Spruch jetzt eher verstehe? So eher so, je älter ich werde, desto besser war alles früher. So.
Ja, also, es ist nicht ganz so clever. Und wir sind aber da auch wieder bei Sachsen-Anhalt. Also wo die AfD im Wahlkampf mit Simsons rumgefahren ist, also mit alten DDR-Mopeds und so. Also das war da Nostalgie als Gemeinschaftsgefühl, aber so ein Gefühl, das wirkt ja offenbar auch bei dir.
Ja.
Also so eine Sehnsucht nach einer Vergangenheit, die es eigentlich in der Form, und wie man sie sich wünscht, nie gab.
Und das ist das, was mich so aufgerüttelt hat. Also eins der schönsten Erlebnisse der letzten Zeit für mich. Aber was bedeutet das in echt? Also wir werden uns jetzt trotzdem nicht damit anrufen oder zusammen in Urlaub fahren. Und da kam bei mir dann hinterher diese Frage auf, ging es überhaupt um die anderen in dem Moment? Oder war das einfach so ein Ego-Baden in der guten alten Zeit? Weißt du, wie so eine Spa-Behandlung.
Aber du musst das auch nicht gleich so intellektuell wieder drauf gucken. Also es war ja echt. Es ist doch egal, was das im Alltag bedeutet. Es war doch echt. Der Alltag hat ja auch nicht recht in allem. Also dieses gemeinsame Großwerden, aufeinander hocken, zusammen was durchmachen, das hinterlässt ja was. Und das ist doch okay, das anzuerkennen. Und das kommt dann eben so komprimiert und sorgt dann irgendwie einfach für so ein starkes Gefühl, was du da hast, was ich übrigens so ähnlich hatte bei dem Abi-Treffen. So, das sind ja auch nicht immer nur gute Spuren. Also das haben ja auch nicht alle so toll erlebt wie du immer. Also ich habe das zum Beispiel erlebt beim Abi-Treffen, dass da einige echt noch eine Rechnung offen hatten. Ja. Ankamen mit Alter, du hast damals und ich sag was, ich weiß von nichts.
Ja, also ich muss sagen, die Hälfte ist ja auch nicht gekommen. Also wir waren ja eben nur der halbe Jahrgang, ne? Also ja.
Und das finde ich schon auch interessant, wie stark diese Nostalgie ist, dass selbst so ein mit Verlaub eher kopflastiger Typ wie du da einfach reingezogen wird.
Ja.
Also das ist ja eine Macht, ne? Und das ist im Privaten so. Und um nochmal den Kreis zu schließen, auch im Politischen. So, und gleichzeitig, wie du sagst, es war nur die Hälfte da. Die andere Hälfte hat drauf gepfiffen oder die haben die Zeit ganz anders erlebt und waren froh, da überhaupt nicht mehr hin zurückgehen zu müssen. Ey, gar nicht als tolle Gemeinschaft.
Einer hat mit dem Anwalt gedroht, ne, wenn er nochmal angefragt wird wegen Abi-Treffen. Also ganz im Ernst.
Ja, oder manche sind komplett bekloppt und geworden.
Ein anderer hat mir geschrieben, er hat damit abgeschlossen, er hat nichts zu gewinnen mit dem Treffen dabei. Also es geht ihm endlich wieder gut, besser als früher auf jeden Fall.
Ja, und in eurer Nostalgie fehlt das. Also der Typ, der nichts mehr von euch hören will, der andere, der verschollen ist, der mit dem Anwalt droht. Also da merkt man ja schon auch, was Nostalgie alles ausblendet. So, und politisch ist es genauso. Da kommt alles weg, was nicht passt. So, da stören die Baseballschlägerjahre, der Alltagsrassismus, die Stasi-Spitzel, die Nazi-Zeit. So, und das kommt dann alles weg aus diesem Nostalgie-Gedanken. Und die AfD sagt dann im Geschichtsunterricht zukünftig mehr Bismarck, weniger Hitler.
Ja,
ist doch so.
Ja, dann ist das Nostalgieunterricht am Ende eigentlich, oder?
Ja, genau. Dritte Stunde Nostalgie. Würde passen. Und jetzt sind wir doch im Christoph Schrag Wohlfühl Spa oder was ist
Nein,
das?
Nein, das ist ein Goldfisch. Und der Goldfisch, der ist immun gegen Nostalgie. Der hat nämlich überhaupt gar keinen...
Nein, es stimmt nicht. Ich verschnall jetzt schon, worauf du hinaus willst. Es stimmt nicht. Das 3-Sekunden-Gedächtnis stimmt nicht vom Goldfisch. Das ist ein Mythos.
Echt?
Ja, also man sagt immer, Goldfische, ne, die haben nur ein 3-Sekunden-Gedächtnis deswegen, aber das stimmt nicht. Die Goldfische können zum Beispiel lernen, wo sie Futter finden, um sich das zu merken. Ich weiß das, weil mein Vater mal einen Goldfisch hatte und wir uns damit beschäftigt haben. So. Das ist nicht nach 3 Sekunden alles weg.
Also doch nicht immun gegen Nostalgie, der Goldfisch?
Ich stelle es mir jedenfalls eher so vor, nicht früher war schön, sondern wo ist das Essen ist schön. Also für den zählen sozusagen die Fakten. Die Wirtschaft, der Lebensunterhalt, der Ertrag. Also nicht Simson fahren oder Abi-Nostalgie oder sowas. Da ist der Goldfisch Pragmatiker.
Okay, ja eben. Deswegen der Goldfisch.
Ja, warum nicht? Er tut ja auch keinem weh. Tschüss.
Tschüss. Nächste Abi-Feier.
Ja, wir müssen da nochmal in Ruhe drüber reden.
Boah.
Das ist wirklich, mich hat das auch monatelang, hat mich das beschäftigt. Wahnsinn. Das ist ja auch noch viel größer. Also das Nostalgie ist das eine, aber da steckt noch so viel anderer Kram auch mit drin, wie man so auf einmal in seine eigene Vergangenheit zurückrutscht und so.
Ja, also war völlig.
Ja. Hier hast du das mitgekriegt mit dieser neuen Insel in einem Stausee in Kanada.
Neue Insel?
Es steht sogar bei National Geographic. Bootsfahrer hat beim Rumschippern British Columbia in Kanada, also kam ich drauf, weil wir jetzt so viel über Kanada geredet haben, also einer der größten Stauseen der Welt war das, da hat er in diesem See eine neue Insel entdeckt, die es bisher nicht gab, die auch nicht aufgezeichnet war. Sie war auf einmal da. So. Und jetzt nicht irgendwie einfach nur so ein Haufen, sondern die war so groß wie 2 Footballfelder. Also riesig, komplett bewaldet, alles. Und jetzt war es verrückt geworden, weil er dachte, das ist doch auf keiner Karte, das ist nicht verzeichnet so. Nein, pass auf. Er hat die dann gefilmt, nach dem Motto, gibt's ja nicht. Ging sofort viral, das Ding. Und haben die Leute gesagt, come on, das ist KI. Ne, ist ja heute immer schnell, wenn man irgendwelche unglaublichen Bilder, dann sagt man KI so. Er fährt nochmal an die Stelle, ist die Insel weg. Ist nicht mehr da. Wochen später ist die Insel wieder da. Aber nicht ganz an derselben Stelle, sondern an einer etwas anderen Stelle.
Was?
Und dann hat der Stauseebetreiber die auf Satellitenbildern gefunden. 30 Kilometer waren die verschoben, sozusagen, von Fundort 1 und Fundort 2. Da hat dann das kanadische Fernsehen drüber berichtet, CBC. Da haben sich dann Forscher mit befasst und es ist wirklich um die Welt gegangen. Du kannst dir die auf YouTube angucken, die Insel. Es gibt diese Insel, habe ich mir angeguckt. Tatsächlich fette Insel, Riesenbäume. Wie man sich das vorstellt. Aber dann, wenn du genau hinschaust, dann siehst du, diese Insel schwimmt.
Was?
Es ist ein Floating Island.
Die schwimmt?
Das heißt, da haben sich über Jahre Holzreste, Baumstämme und alles sowas am Grund gesammelt. Und weil das eben so nährstoffreich ist da, konnten da sogar Bäume drauf wachsen. Auf diesem quasi losen Untergrund eigentlich. Und dann hat sich das Ganze sehr wahrscheinlich von dem losen Grund losgerissen durch die Strömung. Und jetzt treibt diese Insel da eben steuerlos auf dem Stausee rum.
Das ist doch aber geil. Also, kannst du da auswandern und brauchst kein Auto, weil du kommst ja auch mit der Insel überall hin.
Ich hatte auch schon gedacht, das wäre eigentlich was für uns.
Ja.
Aber es wäre nicht, wahrscheinlich nicht von Dauer, weil so ohne Boden, jetzt losgerissen und ohne Verwurzelung und alles, wird die wahrscheinlich absacken und untergehen. Also falls du denkst, auswandern wäre irgendwann mal eine Option nach Kanada, mach das gerne, aber bitte nicht auf diese Insel.
Schall.
Naja.
Krass, das guck ich mir. Okay.
Juti, bis gleich. Bye. Ja, tschüss. Jetzt wird er auch noch nostalgisch, ey. Mein